Das Kinderwunschpaar ist ja immer, wer macht das jetzt? Macht das der Gynäkologe, macht es der Urologe, macht es gar keiner? Gehen Sie gleich zum Reproduktionsmediziner? Das ist ja heutzutage ein großes Hin und Her. Ja? Und es ist nicht eine Frage des Marktanteils, sondern die Leute sollen das Bestmögliche bekommen dafür. Unerfüllter Kinderwunsch ist etwas, was häufig ist. Ja? Wir haben ca. 15% der Paare. Sie sehen, wie viele diese Zahlen, das sind WHO-Zahlen, das sind nicht von mir. Das muss man sich einmal, vorstellen, wie häufig wird denn überhaupt kohabitiert? Wenn Sie mich fragen, wie wird das errechnet, bitte fragen Sie mich nicht. Das sind WHO-Daten, ich kann dazu nichts sagen. Aber wir gehen davon aus, dass ca. pro Jahr 100 Millionen Kohabitationen pro Jahr stattfinden. Also die Rechner unter Ihnen werden sich jetzt vielleicht das, den 365, dann haben wir es am Tag und dann noch die Stunden oder Sekunden ausrechnen. Also pro Sekunde sind es ca. 17.000 Kohabitationen. Also jetzt 17.000 Mal. Das ist ein Vorgang, der sehr häufig durchgeführt wird, weltweit. Okay? Und wir wissen auch, dass 45 bis 50, sogar mehr, wenn man die IVF-Zahlen des IVF-Registers nimmt, 50-75%, zumindest einen männlichen Anteil haben. Dass also das eine Störung der männlichen Funktion ursächlich ist für das Vorhanden eines unerfüllten Kinderwunsches. Definitionsgemäß ist es so, dass die fehlende Schwangerschaft nach mindestens 12 Monaten ungeschützter Fertilität als sogenannte primäre, weil noch nie ein Kind gezeugt, oder sekundäre, schon einmal eine Schwangerschaft verursacht oder ein Kind gezeugt und dann aber nicht mehr funktionieren. Also eine wichtige Unterscheidung, weil die Erfolgsraten bei einer sekundären deutlich höher sind als bei einer primären. Nun, das ist nur eine Zusammenfassung, wie viele Faktoren hier eine Rolle spielen. Das Beruf Umweltgenetik, Sie werden jetzt, ich weiß nicht, wie sehr Sie sich mit dem Thema beschäftigen, es werden jetzt einige aufstehen und sagen, ja, da gibt es ja die Daten von den Bauern und die Spermiogramme werden alle schlechter. Ein Bundeskanzler hat gesagt, Österreich stirbt aus, weil die Spermiogramme so schlecht werden. Da kann ich Ihnen einen Wust an Daten präsentieren, die genau zum Teil komplett das Gegenteil sagen, wir wissen es zum Teil nicht. Ja, es ist ein sehr heterogenes Kollektiv, es mag sein, dass Umweltfaktoren eine Rolle spielen, aber es ist nicht so, dass die Spermiogramme deutlich schlechter werden. Nun, was macht man in der Regel? Anamnese ist immer dasselbe. Ein Status, das sind sehr ein paar junge Kollegen auch von meiner Abteilung, das ist das, was ich immer bitte allen sage, versuchen wir, den Patienten zu begreifen, und in dem Wort begreifen steht greifen. Wir müssen einmal angreifen und einen Kontakt schaffen, nicht immer irgendwelche tollen Untersuchungen, sondern reden und einmal anschauen. Der Hodenultraschall gehört zur Abklärung dazu, der Hormonstatus, wo diese Hormone kontrolliert werden sollten. 2 Spermiogramme, warum 2 Spermiogramme? Ich würde gerne dann eine Folie vorspringen, um Ihnen zu zeigen, warum 2 Spermiogramme, nämlich genau darum. Das sind WHO-Daten aus dem alten WHO-Manuel. Wenn Sie einen Mann über 52 Wochen oder hier sogar 120 Wochen ejakulieren lassen, ist immer dasselbe Mann, nicht verschiedene, immer ein Mann. Und Sie sehen seine Schwankungsbreite. Das geht von 0 bis 100. Sprich, er kommt hier zu Ihnen und sagt, 180 Millionen, das ist kein Problem, Sie werden sicher. Er kommt vielleicht hier zu Ihnen und sagt, oje, da ist gar nichts drin, das wird ganz schwierig werden. Sie brauchen mehrere Spermiogramme, um beurteilen zu können, wie das Spermiogramm ausschaut, um sich einen Schnitt daraus errechnen zu können. Und darum hat man sich an sich festgelegt auf durchschnittlich 2. Nur wenn eines da oben liegt und eines da unten liegt, dann braucht er vielleicht auch mal ein 3. Spermiogramm. Ganz wichtig. Nun, es gibt zahlreiche Untersuchungen, die man dazu machen kann, auf die will ich jetzt im Detail nicht eingehen, weil ich glaube, das sprengt Ihren Rahmen, nur wir können relativ viel diagnostizieren. Können wir es behandeln? Darüber möchte ich nachher noch eingehen. Was mir wichtig ist, ist die sogenannte positive Ejakulatkultur. Es wird ja bei vielen Spermiogrammen eine Kultur dazu gemacht. Und dann kriegen Sie einen Befund, dann kommt er zu Ihnen und sagt, die ist jetzt positiv, was machen wir jetzt? Ja? Erstens einmal, ist es eine Basisuntersuchung? Zweitens, was suchen wir und wer soll überhaupt untersucht werden? Gibt es eine Konsequenz daraus? Untersuchungen, die keine Konsequenz haben, lassen Sie. Es bringt Sie nur in Zugzwang. Macht überhaupt keinen Sinn. Und welchen Einfluss hat die Positivkultur? Und das ist für mich eine der wichtigsten Folien, für die vielleicht hin und wieder Spermiogramme, wenn Sie die mit nach Hause nehmen. 85% der Ejakulatkulturen sind kontaminierte Kulturen. Steril zu masturbieren ist extrem schwierig, weil Sie durch die Masturbationsreibung aus dem Sulcus coronarius Keime in das Ejakulat hinaufreiben. Okay? Darum, Sie finden Wahnsinn, also es gibt fast keine positive Ejakulatkultur. Das heißt aber, dass Sie bei jedem Patienten positive Ejakulatkultur und ein Antibiotikum. Wir diskutieren heutzutage, welche Antibiotika überhaupt noch greifen. Bei verschiedensten Erkrankungen geht es jetzt gar nicht um diese Männer. Darum sehen Sie die positive Kultur kritisch. Ist der Mann symptomatisch, hat er Leukozyten im Ejakulat, dann wird er eine Therapie brauchen. Hat er positive Ejakulatkultur und sagt gar nichts, dann lassen Sie ihn in Frieden. Brauchen Sie nicht behandeln. 85% der Ejakulatkulturen sind kontaminiert und sind nicht durch Infektionen bedingt. Okay. Nun, ist es eine Basisuntersuchung? Nein. anzuwenden bei Leukospermie. Was heißt Leukospermie? Also vermehrte Leukozytenhinweise, also Entzündungszellen im Ejakulat oder beim symptomatischen. Was suchen wir? Hier sehen Sie die Anzahl der Vielzahl. Und es wird bitte heutzutage fast kein Abstrich mehr gemacht. Wenn jemand eine floride Urethritis hat, wo halt der Bonjour-Tropfen oder wie auch immer, das halt das Sekret aus der Harnröhre, dann will man einen Abstrich machen. Ansonsten bei den Kinderwunschpatienten ist aus dem Ejakulat die Untersuchung zu machen, aber kein Harnröhrenabstrich. Den Männern einen Harnröhrenabstrich anzutun, tut einfach sehr weh und das ist wirklich nicht notwendig. Die Frage ist, welche Konsequenz resultiert daraus? Das muss man sich eben überlegen. Und welchen Einfluss hat letztendlich die positive Kultur überhaupt auf die Fertilität, insbesondere Berücksichtigung der IVF, also der künstlichen Befruchtung? Das ist unklar. Das wissen wir nicht. Hier sehen Sie Spermiogrammdaten, das ist die Normwerte von 1999 und von 2010. Und man sieht schon, naja, da ist ja deutlich was verändert worden. Ja? Die 20 Millionen Normalwert, jetzt nur mal 15 Millionen. Die Beweglichkeit und insbesondere die Morphologie, Gestalt der Samen sind damals noch 30% normale Formen, heutzutage nur mehr 4%. Also es wird ja eindeutig schlechter, oder? Aus den Zahlen, wenn Sie das lesen, können Sie sagen, es wird ja schlechter. Also wir setzen die Normwerte runter, weil sonst ist jeder pathologisch. Nur woher kommen diese Zahlen überhaupt? Und das sollte man sich vor Augen führen und versuchen, ein bisschen zu verstehen. Man hat hier, ich habe es nur aus einer Folie rausgenommen. Sie haben, also die WHO hat genommen, ich glaube, es sind ca. 1500 Männer gewesen, die man untersucht hat, die innerhalb eines Jahres ein Kind gezeugt haben. Und von diesen Männern hat man die Ejakulate genommen und hat die Ejakulate angesehen. Sie erinnern sich an die Varianz der Ejakulatuntersuchungen, okay? Und hat gesagt, wir nehmen alles ist normal, was innerhalb der 95% Perzentile liegt und alles, was unterhalb von 5% Perzentile ist, ist pathologisch. Und so kommen diese Normwerte zustande. Sind das Gesicherte, nämlich dass die Männer alle ein gesichertes Kind gezeugt haben? Es gibt Zahlen aus Großbritannien, wo 30% der Kinder nicht von den Vätern sind, die glauben, die Väter zu sein. Ja? Also wir können über diese Dinge vielfach wissenschaftlich diskutieren. Derzeit sind die Normwerte so festgelegt und man muss halt dem Patienten auch erklären, was das bedeutet. Was Sie bitte auch bei den Spermiogrammen machen, hier werden Zahlen analysiert. Wenn Sie ein Spermiogramm bekommen, dann wird halt ein Ejakulat abgegeben, das hat ein Volumen zwischen eben 2 bis 8 Milliliter und das wird dann angeschaut. Je mehr Analysen Sie innerhalb dieses Ejakulates machen, sprich es werden sogenannte Feldanalysen gemacht, desto genauer wird es. Je weniger Felder ich analysiere, desto ungenauer wird es. Und das sind viele der Dinge, die Sie mit Ihrem Labor, wo Sie Spermiogramme vielleicht beurteilen, versuchen sollten mit zu evaluieren und mit zu berücksichtigen, damit Sie ein Gefühl kriegen können, ist das jetzt ein normales Spermiogramm oder nicht. Nun, wenn der jetzt ein beeinträchtigtes Spermiogramm hat, was heißt das? Eben ist die Dichte sehr gering, die Beweglichkeit sehr und sind lauter pathologische Samenzellen da, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf natürlichem Wege eine Konzeption erreicht, ca. 30 Jahre plus. Das heißt aber statistisch gesehen für Sie gar nichts. Weil der kann, Sie erinnern sich an die Gaußsche Kurve, die kann rechts oder links liegen, der kann heute nach Hause gehen, heute Verkehr haben und heute ein Kind zeigen und er hat in 30 Jahren noch keines. Ja, das ist mit der Statistik, muss man ein bisschen aufpassen, um auch mit diesen Zahlen bitte es ein bisschen kritisch zu interpretieren. Aber grundsätzlich, je schlechter die Spermiogramme, desto länger die Dauer bis zur natürlichen Konzeption. Nun, die Ursachen der männlichen Infertilität sind mannigfaltig, idiopathisch ist immer das, wenn uns nichts einfällt, dann ist es halt idiopathisch. Also auch das kommt häufig vor. Die Varikozele, eine endlose Geschichte in der Urologie, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehen möchte. Es gibt aber zahlreiche andere Faktoren, die ebenso eine Rolle spielen sollten. Was brauchen Sie? Ist eine genaue Anamnese und dann können Sie hier sehr viel erheben und sehr viel Information bereits herausbekommen und wissen, hat das eine Relevanz oder nicht. Der Kryptorchismus, auch das ein zentrales Thema. Früher haben wir gesagt, naja, man wartet zu 1 bis 2 Jahre plus, dass der Hoden im Hodensack ist. Er soll innerhalb des ersten Jahres im Skrotum gelagert sein, um die Fertilität für den Knaben erfolgreich erhalten zu können. Also es ist schon ganz wesentlich, dass wir wissen und dass wir diese Kinder frühzeitig behandeln. Ein Thema, das wir in den letzten Jahren natürlich gelernt haben, ist, wir können heutzutage auch Männer, die keine Samenzellen im Ejakulat haben, erfolgreich zu einem genetisch eigenen Kind verhelfen. Das geht, indem wir operativ aus dem Hoden Samenzellen gewinnen, gehe darauf nachher kurz noch ein, aber grundsätzlich ist das möglich, sind etablierte Verfahren. Nur wir wissen auch, dass diese Männer ein bisschen ein höheres Risiko an genetischen oder chromosomalen Veränderungen haben. Nur wie häufig ist das? Und das wollte ich Ihnen mit dieser Folie zeigen. Das heißt, Männer, je schlechter oder je höher die Dichte ist, desto seltener finden sie Veränderungen. Je niedriger die Samenzellanzahl ist, desto häufiger. Wobei häufig ist, bei mehr als 20% der Männer finden, also in 80% der Fälle finden sie, wenn keine Zellen im Ejakulat vorhanden sind, der sogenannten Azoospermie, finden sie keine genetische Veränderung. Bei 20% finden wir es. Das ist akademisch interessant, therapeutisch ohne Konsequenz, weil ich kann es nicht behandeln. Okay? Viele Patienten wollen es wissen oder manche wollen es wissen, wir können es diagnostizieren, aber wir können es derzeit nicht behandeln. Da gibt es gewisse Deletionen, die man macht, und das, schauen Sie vielleicht mehr auf das Bild, damit Sie vielleicht einmal gesehen haben, oder vielleicht kennen es eh manche von Ihnen. Das sind humane Bilder. Also es ist jetzt nicht der Tierversuch, das ist eine humane Eizelle. Sie sehen hier einen Strich, wenn Sie es, also ich sehe es bei mir am Computer, das ist die Samenzelle. Nur, dass Sie die Größendimension zwischen der Samenzelle und der humanen Eizelle haben. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Es wird mit dieser Mikropipette, mit Joysticks funktioniert das, wird die Eizelle anpunktiert und es wird die Samenzelle im Zellkern abgesetzt. Und dieses Loch, das er verschließt sich ganz schnell, da gibt es sehr schöne Untersuchungen dazu. Und daraus wird dann der Embryo, der sich teilt und dann wieder das rückgeführt, der Embryo. Das ist ein etabliertes Verfahren, das ist nicht, macht man irgendetwas, Hokuspokus. Faktum ist aber, die einzige Spezies, wo wir im Langzeitverlauf das beobachten können, ist der Mensch. Die ICSI-Methode ist gekommen 1992, hat es diese sogenannte erste intrazytoplasmatische Injektionstherapie gegeben. 1995, 96 haben wir begonnen mit Hoden, operativ gewonnen Samenzellen aus dem Hoden, künstliche Befruchtungen zu machen. Also die Kinder werden jetzt schön langsam 20 Jahre plus, sprich schön langsam kommen wir in den Bereich, wo diese jungen Männer mittlerweile auch das Thema Fertilität ein Thema werden wird. Wir wissen noch nicht wahnsinnig viel, was das für die Nachkommen bedeuten wird. Wir können zwar fast von der IVF, die es aus dem Mitte bis Ende der 70er Jahre ja schon gibt, sagen, was da für Risikofaktoren für die Kinder besteht, aber mit dieser ICSI-Methode können wir es nicht sagen. Es gibt bei der Maus und bei allen anderen Tieren funktioniert das nicht so. Das heißt, wir müssen einfach die humanen Daten warten und das immer wieder kontrollieren. Ja, das ist ein kleiner Pferdefuß dabei, aber grundsätzlich ein etabliertes Verfahren, das gut funktioniert. Das möchte ich überspringen. Es gibt gewisse angeborene Erkrankungen, das ist etwas, was Sie vielleicht in vieler Hinsicht kennen, ist die zystische Fibrose. Die zystische Fibrose, warum kann das für uns ein Thema sein? Nun, zystische Fibrose, die dieses kennen, diese jungen Männer sind in der Regel so Ende der Pubertät verstorben, vor ca. 10, 15 Jahren noch, durch antibiotischen Therapien, Ernährungsumstellungen, werden die einfach jetzt erreichen, das Erwachsenenalter. Sprich, der Kinderwunsch wird bei diesen Knaben auch ein Thema. Und was man gesehen hat, ist, dass Männer und Knaben mit zystischer Fibrose keine Samenleiter haben. Das heißt, wir kennen die Gene der zystischen Fibrose und wissen, dass es keine Samenleiter gibt. Und dann gibt es Männer, die wir bei den Untersuchungen finden, die keine Samenleiter haben und sonst überhaupt nichts haben. Und so hat man dieses, sagt, keine Samenleiter, führen wir das zusammen und finden ähnliche genetische Veränderungen. In der Regel bei den zystischen Fibrose, gerade beim Vollbild mit homozygoter Bildgebung der genetischen Veränderung, bei den Knaben, die nur keine Samenleiter haben, mit einer sogenannten heterozygoten Veränderung. Nur das ist zu erfassen und das hat für den Patienten und für das Paar wesentliche Konsequenzen. Weil dass wir heutzutage erfolgreich, diese Männer haben komplett normale Hodenfunktionen, es kommt nur nichts raus, die haben so gut wie keine Ejakulatmengen, das ist die sogenannte Parvispermie, die Sie hier herum sehen, und einen sehr sauren pH-Gehalt des Ejakulates. Das ist diese Bereiche führen dazu, dass wir, das ist eine Blickdiagnostik, wenn Sie das haben, in der Regel, dass keine Samenleiter da sind. Wir können aber in beinahe 100% erfolgreich Samenzellen aus dem Hoden für künstliche Befruchtung gewinnen. Wenn ich jetzt aber nicht weiß, dass da kein Samenleiter da ist und auch nicht die Mutante kenne und er das Pech hat, dass wir eine Spontanmutation bei der Partnerin haben, die ca. bei 4% vorkommen kann, dann führen Sie eine genetische Veränderung des Mannes mit einer Spontanmutation der Frau zusammen und es kommt heraus ein Kind mit dem Vollbild der zystischen Fibrose. Das hat wesentliche Konsequenzen für die Eltern, für das Kind. Und das, finde ich, sollten wir vorher wissen. Das ist also drum, das gehört bei der Abklärung für mich, bei diesen Fragestellungen, dazu gemacht. Das sind die Guidelines, das glaube ich, können wir jetzt überspringen. Auch das ist die, dass ich habe es den Jungen schon gesagt, wir sollen es begreifen, Gutachten hat auch etwas sich, gut aufpassen, dass wir nichts übersehen, macht auch Sinn. Ja, also Gutachten bringt schon was. wonach wird gesucht, also will ich jetzt auch übergehen. Nun, was können wir überhaupt machen? Bei unerfülltem Kinderwunsch gibt es medikamentöse Therapieformen, gibt es chirurgische Techniken, die Elektroejakulation. Ganz wesentlich ist natürlich immer, es nutzt nichts, wenn ich wiederum nur den Mann behandle und da stur fahre und nicht weiß, wie alt die Partnerin ist, ob die assoziierte Erkrankung hat. Wenn die Partnerin, ich weiß nicht, 38, 40, 42 ist, hochkomplexe Eingriffe beim Mann zu machen, wozu? Das Ziel muss sein, dass die schwanger wird, weil die natürliche Schwangerschaftsrate deutlich schlechter wird. Und das muss man einfach immer in Assoziation sehen. Das Alter der Partnerin hat für die Therapieentscheidung wesentliche Konsequenzen. Zur sogenannten idiopathischen Fertilität, und das ist eine alte Folie, darum Sie sehen, das ist so ein eingescanntes Bild. Kausal können wir endokrine Störungen behandeln, ja, aber die sogenannten idiopathischen Infertilen können wir auch heutzutage nicht behandeln. Wir wissen sehr gut, wie wir den Hoden zerstören können, das funktioniert gut. Wir bestrahlen ihn effizient, dann ist er kaputt. Wie wir den Hoden so behandeln, dass wir effizient die Spermiogenese stützen können, darum ist es extrem schwer. Auch da, das sind Daten aus 1994, 30 Jahre später, hat sich nicht wirklich was verändert, leider Gottes. Die Gonadenprotektion möchte ich weggehen. Nun, wie häufig ist das? Sind unsere eigenen Daten, die wir, das ist mehr oder weniger Single Center und Single Operateur, weil das machen in der Regel nur ich. Wir finden bei 340 Patienten mit einer Azoospermie, sprich keine Samenzellen im Ejakulat, finden wir positive Samenzellen bei ca. 84% der Operationen. Bei 15% ca. nicht, aber bei den restlichen finden wir. Das heißt, das ist eine sehr hohe effiziente Therapie. Diese Männer haben keine Samenzellen im Ejakulat. Das sind jetzt nicht durchtrennte, also vasektomierte oder sogenannte obstruktive Azoospermien, sondern der Großteil dieser Patienten, zwei Drittel, sind sogenannte nicht-obstruktive, also Spermiogenese-Störungen des Hodens. Und trotzdem ist diese Therapie effizient. Das heißt, wir können hier erfolgreiche Therapien im Paar anbieten. Nur Samenzellen zu finden, das geht natürlich nicht, weil das Ziel ist die Schwangerschaft. Wie hoch ist die Schwangerschaftsrate? Circa, also wir sind nicht bei 50%, das ist der gelbe Balken, also 48%. Das ist international gesehen extrem hoch. Das heißt nicht, es gibt die sogenannte Schwangerschaftsrate und es gibt die sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Darüber kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben, weil wir nicht wissen, was mit den Paaren passiert, weil die gehen zu den Gynäkologen und wenn die Kinder kriegen, wir erfahren das nicht immer. Ja? Darum kann ich Ihnen nur sagen, der positive Schwangerschaftstest, und den haben wir bei 48% der Männer mit Samenzellen, die operativ aus dem Hoden gewonnen worden sind. Das ist sehr hoch. Wie hoch schätzen Sie eine natürliche Schwangerschaftsrate, wenn jetzt, also sie, ein Kind wird auf natürlichem Wege gezeugt, wie viele Prozent der Kinder kommen auf die Welt? Schätzen Sie, irgendwelche Zahlen, Zahlenspiele. 10%, 1%, 90%, was schätzen Sie? 65. Kommen auf die Welt oder gehen verloren, 65%? Also 25% der Kinder, die gezeugt werden, kommen auf die Welt. 75% der Kinder, die gezeugt werden, gehen verloren. Das ist die verspätete Blutung, ein bisschen stärkere Blutung. Das sind Zahlen, mit denen wir spielen. Sie überlegen sich, wie groß der Prozentsatz ist an Kohabitationen, wie häufig das durchgeführt wird. Und letztendlich, ich meine, wir sind jetzt 7 Milliarden, glaube ich, wir haben jetzt die 7 Milliarden Grenze durchbrochen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, das System. Jetzt rechnen Sie das hoch, mit 75% würden dann nochmal dazukommen. Also das ist ein Wahnsinn, wie häufig das funktioniert. Ja? Darum, wir sind mit diesen Techniken ganz gut, aber nicht optimal, aber es funktioniert in der Regel ganz gut. Nun, die Entscheidung muss eben sein, ist es eine sogenannte Azoospermie, wo kein Verschluss ist, also ist es nicht obstruktiv oder obstruktiv. Sprich, bei diesem Bereich muss ich mich fragen, macht es noch einen Sinn? Und da ist die Frage, brauche ich es überhaupt oder kann ich es rekonstruieren? Das ist das, was man unterscheiden muss. Das will ich überspringen. Wenn ein Mann vasektomiert ist, gibt dann noch was. Auch das, wann war die Vasektomie-Frage? Hat er schon einmal Kinder gezeugt? Es gibt immer wieder Männer, die sich vasektomieren lassen, aber weder Spermiogramme noch jemals ein Kind gezeugt. Das ist nicht besonders schwer, weil sie nicht wissen, was der Hoden überhaupt kann. Gibt es urologische Erkrankungen? Dazu gehören auch die sexuell übertragbaren Erkrankungen. Das hat eine wesentliche Konsequenz, weil die den Nebenhoden bzw. den Samenleiter verkleben können. Wie schaut der Hormonstatus aus? Ganz wichtig ist das Alter der Partnerin, gynäkologische Erkrankungen. Für mich die zentrale Frage, was will das Paar? Ich meine, außer, dass sie ein Kind haben wollen. Aber was will das Paar? Wie will sie das schaffen? Gerade bei der Rekonstruktion ist, wer rekonstruiert? Sprich, wie erfahren ist der Operateur? Und das Thema Kryokonservierung ist auch ein Thema, das man hier ansprechen kann. darüber möchte ich jetzt wegspringen. Sie sehen hier ein Bild davon, das ist diese ICSI-Methode, wo also künstlich befruchtet wird, und Sie sehen hier ein interoperatives Bild, das ist ein Faden, mit dem hier die Mucosa zusammengenäht wird, und das ist die Muscularis des Ductus deferens. Das macht man unter dem Mikroskop, das sind sehr schöne Eingriffe, es dauert ein bisschen und funktioniert an sich gut, hängt davon ab, es macht für mich keinen Sinn, den weiß nicht, 50, 55, 60-Jährigen zu rekonstruieren, der die 42, 43-jährige Partnerin hat, aber wenn einer 40, 45 ist und die Partnerin 25, 28 ist, dann gehe ich, und da gibt es genug Daten, die nachweisen, dass es gleich effizient wie die künstliche Befruchtung ist. Also das muss man auch das mit dem Paar besprechen und sich überlegen. Ja? Die Therapie bei der nicht obstruktiven Azoospermie, sprich wenn keine Samenzellen im Ejakulat sind, dann versuchen wir operativ Samenzellen zu gewinnen. Das Thema Kryokonservieren ist ein heikles Thema, weil 50% der Samenzellen das Frieren nicht überleben. Was man nicht außer Acht lassen sollte, ist die Spendersamenbefruchtung, letztendlich die Adoption oder keine Kinder. Auch das ist ein Thema, das, finde ich, thematisiert gehört bei den Kinderwunschpatienten, sie zu fragen, was wollen sie? Diese Optionen gibt es, damit sie sie kennen. Ja, Kinder zu haben ist wunderbar und toll, aber ohne Kinder kann man auch gut leben. Also das muss man sich immer überlegen, wie groß der Aufwand ist, was will ich damit erreichen. Ja? Und darum, für mich ist es eher ein Puzzle, um letztendlich diesen Erfolg dann herauszubekommen. Gut, ich danke Ihnen für den zweiten Vortrag auch für Ihre Aufmerksamkeit.